Hallo Laurin.
Hallo Lisa. Und hallo an alle Menschen, die zuhören.
Top.
Die uns seit langem schon zuhören. Ich glaube, das ist die 18. Folge jetzt oder so.
Ich glaube auch. Das crazy, oder?
Wow. Heftig, heftig, heftig. Ja, Lisa, wir haben eben schon gesagt, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen.
Das stimmt überhaupt nicht. Laurin und ich tun die ganze Zeit so, weil wir das Gefühl haben, wir haben uns irgendwie seit einem Monat nicht gesprochen. Aber wir haben ja nur eine einzige Folge voraufgenommen und die auch irgendwie so, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns jetzt anderthalb Wochen nicht gesprochen oder so.
Ja,
also es ist echt nicht lange her, aber ja, wir haben das
fühlt
Gefühl.
Fühlt sich an wie eine grauenhafte Ewigkeit.
Laurin hat vorhin schon so gesagt, er hat seine wöchentliche Therapiestunde vermisst.
Ja, Tatsache, das ist ja hier, also das mag ja so erscheinen, als würden wir das als künstlerisches Projekt für andere Leute machen, aber ehrlich gesagt ist das total egoistisch und nur für mich oder für uns, weil das einfach so einen wahnsinnig therapeutischen Effekt hat, eine Stunde lang konzentriert zu reden.
Hat aber wirklich.
Also ich fühle mich danach immer irgendwie ausgeglichen und
glücklich. Also ich fühle mich danach meistens glücklich.
Ja, ich
fühle also mich auch so, dabei
als
eigentlich.
Als hätte ich meine Mitte gefunden.
Ja, okay, gut. Alles klar.
So, ich finde währenddessen hier meine Mitte. Es entsteht Harmonie um mich herum.
Andere Menschen machen Meditation, wir machen einen Podcast.
Genau.
That's it.
Es findet ja jeder und jede den Weg zu sich selbst irgendwie individuell, ne?
Ja, indeed. Ja, Laurin, also wir haben es ja so lange nicht gehört. Was ging denn so ab bei dir?
Was ging denn so ab bei mir? Habe ich erzählt? Ja, ich war ja segeln längere Zeit. Habe ich das erzählt?
Ja, da haben wir oft drüber gesprochen.
Da haben wir oft drüber gesprochen, über mein bourgeoises Leben am Wannsee. Das war sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm. Ja, und danach war ich eigentlich... Dann hatte ich ein Wochenende lang ein bisschen zu tun. Da hatte ich so einen Fortbildungs-, Ausbildungsworkshop für so ein Projekt an der Uni. Also ich studiere Jura, also sowas mit Gesetzen.
Sowas mit Gesetzen.
Es gibt bei uns an der Uni so ein ehrenamtliches Projekt, das quasi for free Rechtsberatung für geflüchtete Menschen anbietet. Und da habe ich jetzt die letzten zwei Semester halt eine Vorlesung zu besucht, um quasi was übers Asylrecht zu lernen in Deutschland. Und dann war jetzt an dem Wochenende war so ein Ausbildungsworkshop sozusagen, wo wir dann so praktische Tipps bekommen haben und so weiter, was man halt beachten sollte in der Beratung und. Und dann haben wir uns nochmal im Park getroffen und uns persönlich bei Kaltgetränken kennengelernt.
Nice.
Ja, das war an sich ganz cool. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es dann irgendwann losgeht, weil das dann relativ regelmäßig stattfinden soll, dass wir dann eben in verschiedenen Gruppen verteilt in Berlin entweder in Aufnahmeeinrichtungen gehen oder eben eigene Räume haben, wo dann Leute herkommen können, die eben Bedarf haben und sich dann rechtlich von uns beraten lassen können, weil häufig ja die Leute dann nicht unbedingt Geld haben für einen Anwalt oder...
Das ist ein mega nices Projekt.
Das finde ich auch ziemlich cool.
Vor allem euch bringt es ja auch was so, weil ihr ja Erfahrungen sammeln könnt.
Das ist
perfekt einfach. Also die Idee auch.
Ja, finde ich auch. Also es ist richtig, richtig nice. Wer das unterstützen möchte oder einfach sich informieren, das heißt Refugee Law Clinic, kurz RLC, Berlin. Und es gibt es tatsächlich in anderen Städten in Deutschland auch. Die sind auch irgendwie miteinander vernetzt. Gibt es zum Beispiel bei Instagram, kann sich weiter informieren und so, die machen sehr, sehr coole Sachen. Unter anderem auch Projekte auf den griechischen Inseln, wo eben so diese krass überfüllten Camps sind, ne, wo seit Wochen und Monaten die Leute wirklich festsitzen unter grauenhaften Bedingungen und so. Da gehen die hin und also es sind ganz coole Projekte, würde ich mal sagen. Also wer sich dafür weiter interessiert, muss jetzt mal ein bisschen Werbung machen hier.
Nee, das ist aber, da kannst du wirklich gerne für Werbung machen. Das ist natürlich echt ein mega cooles Projekt.
Glaube ich auch, genau.
Sehr
und
nice.
Es ist halt irgendwie so, also einerseits natürlich total, total cool für die Leute, glaube ich. Aber gleichzeitig, wie du sagst, bringt es halt auch mir mega viel, weil ich eigentlich ja in diesem Studium, das ist ja rein theoretisch, das heißt, ich habe überhaupt keine Möglichkeiten irgendwie, praktische Erfahrungen zu sammeln, außer in Praktika. Und da werde ich jetzt bevor ich überhaupt fertig studiert habe, bin ich dann in der Möglichkeit quasi so einen Rechtsberatungsjob light, würde ich es mal nennen. Also wir dürfen halt gewisse Sachen nicht, die ausgebildete Anwälte und Anwältinnen dürfen. Das dürfen wir halt zum Teil nicht. Aber an sich können wir uns auch mit den Fällen beschäftigen. Wir müssen dann gucken, okay, wie findet man hier eine Lösung? Wie ist da die rechtliche Lage und wie man das bewertet und so weiter? Und das ist echt, also ich glaube, eine ganz, ganz coole Möglichkeit, auch für mich einfach da was zu lernen. So, und das ist schon, also ich freue mich drauf.
Mega nice. Sehr cool.
Ja. Ja, und danach war ich dann irgendwie noch eine Woche im Urlaub zum Teil. Also wir waren ein paar Tage in Stettin, das ist in Polen. Und vorher ein paar Tage unfreiwillig in einem Airbnb in Berlin-Charlottenburg.
Warte, was?
Weil nämlich mein...
Du wohnst doch in Berlin, hä?
Ja, ich
wohne in Berlin. You gotta explain.
Allerdings im Osten. Und musste allerdings meine Wohnung verlassen, because mein Mitbewohner war an eben besagtem Wochenende, wo auch dieser Workshop war, ich glaube, das war das Wochenende, genau, war er auf einer Party, allerdings genehmigt, also alles erlaubt gewesen mit halt Registrierung und Namenseintragung, bla bla. Und dann kam, bevor, naja, dann hatte jemand auf dieser Party eben Corona. Und dann wurden alle Leute, die halt da waren, wurden direkt informiert, so von wegen, jo, ihr seid verpflichtet, jetzt einen Test zu machen und. Und bis ihr die Testergebnisse habt, Quarantäne. So. Mein Mitbewohner war noch nicht zu Hause, sondern hat von Freunden aus hier zu Hause angerufen quasi und uns informiert und gesagt, wie die Lage ist und meinte dann so, ja, es kann sein, wir wussten es halt auch nicht genau, wie die Lage ist, aber dass wir als Mitbewohner maybe auch in Quarantäne müssen. So.
Oh,
und dann habe ich nur so gedacht, das war halt am Sonntag und am Montag wusste ich, dass meine Freundin zu Besuch kommt. Das heißt, wenn sie gekommen wäre, hätte sie auch Quarantäne machen müssen. Noch beschissener. Und dann hätten wir hier festgesessen in meiner Butze.
Obwohl
und dann
ihr haben wir ja gedacht, eigentlich in Urlaub wolltet, ja.
Genau, wir wollten in Urlaub so. Keine Ahnung, ob das dann gepasst hätte oder nicht, was weiß ich. Und auch allgemein keinen Bock gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er positiv ist, mein Mitbewohner, war gering. Und er ist auch negativ, also alles gut. Ich bin wieder zu Hause, alles super. Aber das war halt echt so ein sehr stressiger Moment und dann habe ich in Windeseile meine Sachen zusammengeworfen und wir haben ganz spontan noch für die zwei Nächte, die wir überbrücken mussten, dann ein Airbnb in Charlottenburg gebucht. Das heißt, ich habe dann in meiner eigenen Stadt einfach für 3 Tage woanders gewohnt.
Nice. Ja, ja gut, aber ist ja zumindest eine gute Idee gewesen. Ich meine, wenn es jetzt positiv gewesen wäre, dann wärt ihr halt noch weggekommen da.
Genau, genau.
Das wäre ja anders sonst echt scheiße gewesen.
So konnte ich das halt umgehen, weil ich dann überhaupt keinen Kontakt zu ihm hatte. Und war dann frei zu tun, was ich wollte. Oder, ja.
Nice.
Das war so ein bisschen der crazy Moment der letzten Zeit.
Oh Gott.
Tja.
Ja, wir waren ja auch so weg. Wir waren in Dänemark.
Ihr wart in Dänemark.
Ohne Quarantäne. Nicht so lange, aber... Ja, ohne Quarantäne. Nee, wir waren ja nicht so lange da, weil ich ja leider noch eine Prüfung hatte. Also wir sind am Samstag losgefahren morgens und wir mussten am Mittwochmorgen schon wieder zurückfahren. Also schon ein bisschen sad so. Aber wir hatten echt ganz schönes Wetter und Juna hat es auch mega gut gefallen. Die war übelst happy da am Strand und im Wasser am Rumspringen und Spielen und...
Ja, klar, das ist natürlich nice, ne?
Ja. Also, Hammer. Ja. Und mehr ist tatsächlich gar nicht passiert. Danach habe ich meine Prüfung geschrieben. Und ja. Ach so, wie die Prüfungen waren, daher habe ich alle noch nicht zurück. Also,
perfekt.
Beziehungsweise, stimmt das überhaupt? Nee, zwei. Hey, warte, die, wo ich dir geschrieben habe, die Rechtsprüfung. Also wir hatten eine Medienrechtprüfung. Und die habe ich ja geschrieben und war so, oh Gott, Katastrophe. Und dachte schon so, ja komm, da werde ich, also ich habe in der Klausur stehen immer an jeder Aufgabe, wie viele Punkte man kriegt dafür. Und dann kann man immer schon so überschlagen, ob man besteht oder nicht. Und ich habe so überschlagen und ich war schon ein bisschen großzügig und bin so maximal auf 47 Punkte gekommen. Man braucht halt 51, um zu bestehen.
Ah ja.
Und dann war ich schon so, ja okay, das wird nichts. Und dann haben wir irgendwie schon eine Woche später oder so einfach die Ergebnisse gekriegt. Und ich hatte einfach eine 3,3. Und das heißt... ich muss deutlich mehr noch als 51 Punkte gehabt haben.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann eher so 65 oder
ja,
so.
Ja, und ich weiß nicht, wo die herkommen. Also no joke, ich habe absolut keine Ahnung, aus was sie diese Punkte gezogen hat.
Crazy.
Ich kann es nicht erklären, keine Ahnung. Naja, aber die anderen Klausuren haben wir noch nicht zurück, aber die sind auch tatsächlich besser gelaufen als die, also denke ich mal, die werde ich dann, also es wäre jetzt lost, wenn ich die nicht bestanden habe, so. Aber ich war richtig froh, weil klar ist jetzt, also so, ich meine, ich bin jetzt nicht so ein crazy Streber, ich bin da immer zufrieden, wenn ich irgendwas mit 2 habe. Und freue mich natürlich über alles, wo ich eine 1 davor stehen habe. Hat es auch ein paar Fächer tatsächlich gegeben. Aber ich war so in der Hoffnung, oder ich habe so dieses Ziel, ich hatte halt einen Abischnitt von, scheiße, stimmt das überhaupt? Ich bin mir gerade nicht sicher, 2,3 oder 2,5?
Ja, irgendwas so im besseren Zweierbereich.
Ja, aber bestimmt. Ich muss dir gerade ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, was von beiden es war. Keine Ahnung, da merkt man schon, 2 Jahre her direkt komplett egal, so es juckt einfach niemanden mehr.
Ist so.
Auf jeden Fall ist mein Goal, ich will halt mindestens den Bachelor mit, also mit irgendwas unter 2,3 abschließen. So. Mhm. Und alles, was halt im Dreierbereich ist, zieht halt den Schnitt so ein bisschen runter, ne?
Ja, das
und deswegen so war ich, bin ich eigentlich so immer so, wenn es das mit einer 3 ist, aber bei der Sache habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich gar keinen Bock gehabt hätte, das nochmal zu lernen, um das nochmal zu schreiben. Einfach nur nice.
Ja, hey, Glückwunsch auf jeden Fall, sehr ja. Nice. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, was witzig wäre eigentlich?
Was denn?
Wenn wir quasi live on air, also ist ja nicht live, aber on air sozusagen, irgendwie eine super wichtige Prüfung ist draußen, also die Ergebnisse, und on air machen du oder ich quasi dann diese Online Punkteübersicht auf und erleben dann quasi ungefiltert die erste Reaktion auf das Ergebnis.
Ach so.
Das wäre richtig, also ich weiß nicht, ob das wirklich cool wäre oder ob ich mir das jetzt gerade cooler vorstelle, aber so, weiß ich nicht, für eine sehr, sehr wichtige Prüfung und dann...
ja, ich wollte gerade sagen, für was Wichtiges auf jeden Fall bei so kleinen Prüfungen, dann ist meine Reaktion halt immer eher so, oh nice oder oh naja, lol, das, immerhin das bestanden.
Nee, mehr so Thema, keine Ahnung, Bachelorarbeit oder so.
Oh also Gott, das sollten wir nicht machen. Oh, Laurin, warte, aber wann, du schreibst ja gar keine Bachelorarbeit, ne?
Ja, so...
Ihr schreibt also, doch was anderes.
Ja, wir schreiben.
Nein, es ist ein bisschen kompliziert, ich weiß.
Also ich mache ja Staatsexamen, also gar nicht Bachelor, Master.
Genau.
Wir haben aber trotzdem nach dem dritten Studienjahr sozusagen, also nach dem 6. Semester, beziehungsweise nach dem 5. geht es auch schon. 5. und 6. Semester sind der sogenannte Schwerpunkt bei mir. Und man schreibt in seinem Schwerpunkt, den man sich eben aussucht, schreibt man dann eine so-called Studienarbeit. Die tatsächlich vom Umfang her in die Richtung einer Bachelorarbeit geht. Das heißt dann nicht Bachelorarbeit.
Nächstes Jahr im Frühjahr oder dann jetzt schon im Winter?
Also wir haben tatsächlich nur 6 Wochen Zeit dafür. Also das wird dann in den Ferien stattfinden. Und ich plane eigentlich das jetzt in den Wintersemesterferien, also März, April
zu machen. Okay, dann können wir das nicht machen. Sonst hätte ich gesagt, dann können wir ja wirklich quasi beide so live unsere Reaction auf die Bachelor- oder Studienarbeit filmen.
Das wäre tatsächlich so aufnehmen, ne? Ja, das wäre funny. Also ich sag mal, gut, das müsste dann auch passen, ne? Dass man dann, dann müsste ich mich... Wenn ich dann von anderen mitkriege, Ergebnisse sind draußen, dann müsste ich mich einfach noch tagelang zurückhalten, bis wir es schaffen aufzunehmen.
Und boah,
dann,
ich glaube, ich würde durchdrehen.
Ich glaube auch, da würde ich nicht ruhig schlafen.
Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Müssten wir so an dem Tag nur so unsere Reaction recorden und das dann reinschneiden. Also.
Und dann im Podcast, Achtung, Achtung, jetzt folgt ein Einspieler. Ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber ja.
Nee, das aber heißt, so, huch, was? Ja.
Nee, sprich.
Nee, ich wollte einfach nur jetzt weiter sprechen, also dass das halt quasi so meine Woche war. Bis auf, dass wir noch bei IKEA waren und in etlichen ist voll übertrieben, nur mehrmals in dem gleichen Möbelhaus, also das nicht IKEA ist. Und das ist natürlich alles sehr exciting, weil ich das ja liebe, mir so Sachen auszusuchen für die Wohnung. Und die stehen jetzt alle schon im Schuppen. Im Schuppen ist jetzt schon so eine halbe eingerichtete Wohnung. Und wartet darauf, dass wir einziehen können, aber
habt ihr News, wann ihr rein könnt?
Nee, gar nicht. Also ja. Ich hoffe, dass jetzt die Woche irgendwie News kommt, zumindest. Also ich meine, normalerweise schicken die ja, also wenn man zum Beispiel, ich weiß, ein Paket ist jetzt was anderes als eine ganze Küche, so. Aber wenn du ein Paket kriegst, kriegst du ja so eine Nachricht, so, dann schreibt der DHL so, jo, in 3 Tagen kommt ihr Paket oder so, oder?
Ja.
Und bei einer Küche, denke ich, ist das dann eher noch krasser, also dass sie dann so sagen, ja, dann und dann kommt die, weil die Spedition muss ja auch reingelassen werden und so. Also sowas sagen, wird ja eigentlich immer reingeliefert.
Hauen die dir so einen Termin um die genau. Ohren, ne?
Und da warte ich jetzt halt die ganze Zeit drauf, weil ich denke mir so, ja, wäre ja ganz nett, wenn man dann mal so erzählen würde, wann so dieser Termin eingeplant ist. So.
Ja, auf jeden.
Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das noch länger dauert.
Vielleicht kriegst du das auch gar nicht mit, weil ja eigentlich euer Vermieter die Küche bestellt, ne?
Ja, deswegen, also wir kriegen das sowieso nicht mit, nur wenn der halt die Notwendigkeit sieht, uns das zu sagen, so.
wenn.
Ja, keine Ahnung. Ich schätze das irgendwie momentan so ein, es kann so sein, dass random einfach so ein Anruf kommt, so, jo, ihr könnt jetzt übrigens einziehen, so. Oder dass halt einfach so sich jetzt Ewigkeiten lang nichts tut. Und dann so der Call kommt, ja, Küche ist erst Mitte Oktober da. Und ich dann so, ciao. No.
Oh Mann, ja, komische Zwischensituation, in der ihr jetzt hängt. Ne?
Ja, ist echt irgendwie.
Na gut.
Normalerweise hast du ja immer so einen Einzugstermin. Mhm. Aber jetzt, weil wir haben halt einfach gesagt, so ohne die Küche bringt uns das quasi noch nicht wirklich was da zu mieten. Oder ist dann halt auch dumm so, wenn man, also du bezahlst ja dann quasi schon den Preis für die Wohnung mit Küche. Aber es ist keine drin, so.
Ja gut, das könntest du mindern.
Ja, okay, aber ich meine, wir haben es ja theoretisch nicht eilig, so. Und deswegen war halt einfach unser Call so, ja, wir ziehen dann ein, wenn die Küche drin ist, so.
Ja, nee.
Und jetzt ist es aber so, wann ist die bloß drin?
Das stimmt, ey. Am Ende, ich sehe euch schon, wie ihr dann irgendwann so einen Campingkocher und so einen hässlichen Gammelgrill irgendwie da stehen
habt. Hätte ich gemacht. Aber Laurin, an der Stelle, wir haben ja neulich auch über Träume geredet. Ich hatte einen schlimmen Traum neulich.
Oha.
Wirklich, es ist niemand gestorben oder so, ne? Aber trotzdem hat mich das emotional so fertig gemacht.
Mhm.
Das versteht man, denke ich, auch nur, wenn man weiß, wie sehr ich mich tatsächlich so aufs Ausziehen freue. So. Ja. Also ich wollte ja wirklich schon, also ich war ja schon immer recht so, ja, ne? Mit 18, ciao, von zu Hause weg. Und freue mich halt wirklich riesig so auf diese Wohnung, weil das für mich tatsächlich auch bedeutet, dass jetzt endlich mal so mein eigenes Leben anfängt. Also es ist nicht nur so dieses, ja, ne, selbstständig sein, ausziehen, sondern ich habe jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ich warte da die ganze Zeit nur drauf. Und zwar seit 2 Jahren so.
Oha, ja.
Und deswegen bedeutet mir das halt so viel. Und ich habe neulich einfach geträumt, also mein Freund und ich sind in die Wohnung gefahren, weil wir nur eigentlich irgendwas nur hinbringen wollten schon mal oder irgendwas ausmessen oder so. Also können wir momentan, okay, wenn wir fragen würden, bestimmt so, aber ich meine, ist ja momentan egal. Aber egal, im Traum haben wir das gemacht. Und dann sind wir dahin und sind wir reingegangen und dann war da einfach schon eine Küche drin. So, also man merkte, die war noch nicht ganz fertig, die waren quasi noch am Einbauen, ne? Aber man sah die schon mal und die war so richtig schön, so. Also weil wir durften uns die nicht aussuchen, weil die dann quasi zur Wohnung gehört. Deswegen, das wird auch nochmal voll die Überraschung, wie die Küche wird. Aber egal, auf jeden Fall, da war schon eine drin, so, ne? Irgendeine, die sich mein Gehirn gespinst halt, mein Hirngespinst nicht, ausgedacht hat. Und wir so, oh ja, voll schön und so und voll gefreut. Und dann kamen so Handwerker rein, die so weiter so an der Küche gearbeitet haben. Und auf einmal kommt so ein, weiß ich nicht, um die 40 Jahre altes Pärchen rein mit ihrem Mini-Hund, so eine kleine Fußhupe. Ich sag sowas übrigens gar nicht so wertend. Ich mag ja Hunde, aber ich sag trotzdem gerne Fußhupe. Auf jeden Fall kommen die so rein und dann haben die so einen Teppich unterm Arm und legen so diesen Teppich ins Wohnzimmer.
Ja.
Und in dem Moment habe ich so gedacht, fuck. So, also wirklich alles in meinem Kopf so, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht.
Oh nein,
und dann habe ich so meinen Freund so rausgezogen. Ich so, ruf deinen Vater an. Also, weil der hat das so geklärt mit der Wohnung.
Ja.
Ruf deinen Vater an. Und der ruft so seinen Dad an. Und der sagt so am Telefon so, ja, dass die sich jetzt doch umentschieden haben und die Wohnung kriegen. Und ich stand vor diesem Haus.
Oh nein.
Also wirklich, es war auch so ein richtig krasser, realer Traum, wo ich zu 0% gemerkt habe, dass das nicht echt ist, ne?
Ja.
Und ich stand da und ich hatte die ganze Zeit nur in meinem Kopf diesen Moment, wie die diesen Teppich hinlegen. Weil, das klingt jetzt so crazy, aber in meiner Gefühlswelt war dieses den Teppich hinlegen, so mir mein Leben klauen. So, also krass, die haben mir in dem Moment, wo die diesen Teppich dahin gelegt haben einfach alles weggenommen, so gefühlt. So, also nicht, die haben mir gar nicht diese Wohnung weggenommen, sondern einfach mein ganzes Leben. So. Und ich bin halt legit in diesem Traum, wirklich, das war so crazy. Ich habe auch noch nie sowas geträumt, wo ich quasi so einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Ne? Sondern es sind schlimme Sachen passiert und ich habe so leichte Gefühle gespürt. Aber in dem Traum, ich bin auf dem Boden gefallen und habe so crazy geheult. Und dann konnte ich aber ich konnte mit diesem Schmerz irgendwie nicht umgehen. Und bin dann einfach, also wenn man das jetzt erzählt, klingt es eher lustig, aber im Traum war das so lost. Ich bin dann einfach durch diesen Ort gerannt. Also ich bin einfach nur gerannt und habe die ganze Zeit geschrien. Weil ich gar nicht klar gekommen bin irgendwie. Und dann weiß ich auch nicht. So, und dann weiß ich nicht, dann sind wir dann auch irgendwie rum und dann habe ich noch die da gesehen, wie die da eingezogen sind und so. Ich war einfach nur fertig. Und dann kam so dieser Moment, wo ich so aufgewacht bin. Und so in diesem Moment, wo ich so langsam meine Augen aufgemacht habe, dann hat man ja oft, wenn man irgendwas Doofes geträumt hat, so diesen Realisationsmoment. Und in dem Moment, ich war nur so, oh mein Gott, das war ein Traum. Und ich war so dankbar, weil vor 5 Minuten war einfach meine Wohnung weg so und ich war so richtig fertig. Und in dem Moment, ich war wirklich selten so fucking dankbar aufzuwachen. Einfach nur, ey, ciao. Dieser Teppich, ich sehe immer noch vor meinem Auge diesen Teppich, will ich den da hinlegen. Ciao.
Der Teppich einfach so auf dem Teppich geblieben. Hammer, krank. Thema Träumen, ne? Übrigens, seit wir darüber geredet haben, habe ich den Eindruck gehabt, besonders in den 2 Wochen danach, jetzt ist es gerade wieder weniger, dass ich tatsächlich öfter geträumt habe.
Ja,
einfach weil nur, weil wir darüber geredet haben.
Weil du es in deinem Unterbewusstsein hast.
Genau. Und ich habe noch nicht mal, also es klingt jetzt vielleicht nachlässig, aber ich habe gar nicht solche Vorkehrungen getroffen im Sinne von, ich nehme mir jetzt vor, ich schreibe das auf oder ich lege mir ein Notizbuch ans Bett oder was auch immer. Also gar nichts. Ich habe einfach nur, weil wir darüber geredet haben und das wohl in meinem Kopf noch nachgewirkt hat, habe ich öfter den Moment gehabt, aufzuwachen und mich noch zu erinnern, was ich geträumt habe. Das war irgendwie heftig. Also das wird gerade schon wieder weniger so. Vielleicht müsste ich mir da nochmal ein bisschen Gedanken machen. Aber
ja, vielleicht wird es ja nach heute wieder mehr.
Ja, wahrscheinlich. So.
Ich muss dir so jeden Morgen eine Nachricht schreiben, so, und Laurin, was hast du geträumt? Weil dann merkt sich dein Unterbewusstsein das oder weiß es am nächsten Tag vielleicht.
weil einfach ich dann die Peinlichkeit mir ersparen möchte, darauf antworten zu müssen, weiß ich nicht.
Schwierig.
Krass.
Ja, also das ging so ab. Gut, heftig, dass jetzt irgendwie heftig, nur heftig. So von der Wochenerzählung so eine komplette Traumstory gekommen ist.
Ciao. Ja, aber es war ja ein prägender Moment offensichtlich. Also ich meine,
das war echt ein schlimmer Traum irgendwie.
Du hast einen imaginären mentalen Zusammenbruch erlebt.
Das war wirklich crazy. Krank. Das hat sich auch richtig echt angefühlt.
Ja, oh heftig. Das sind so diese ekligen Träume, ne?
Ja.
Wo man dann so aufwacht und sich so 4-mal ins Gesicht hauen muss, um zu checken, okay, come back to Realität. So.
Ja, vor allem, mich hat das danach auch echt noch so ein paar, weiß ich nicht, so 20 Minuten lang echt so innerlich belastet, weil ich hatte schon immer so, dass man so irgendwie geträumt hat, irgendwer stirbt oder irgendwer betrügt einen oder so. Oder eine Freundin macht irgendwas Gemeines. Aber das war immer so, das ist in dem Traum passiert. Und ich hatte dieses Trauergefühl, aber nicht so intensiv. Also nicht, weil ich die Sache nicht schlimm fand, sondern weil das immer noch so dieses Traumding hatte. So, dass du dann halt aufwachst und dann ist es eher wie, dieser Schreck lässt so von dir los und denkst, oh Gott sei Dank ist das nicht wirklich passiert. Aber du hattest halt im Traum nicht so diese krasse Gefühlswelt. Sondern eher so dieses logische Denken, okay, das ist jetzt schlimm. Und da war das aber so richtig, als wenn so meine komplette Gefühlswelt war so richtig awake und hat so mitgemacht bei dem Traum. So.
Ciao. Ciao einfach.
Naja, aber war ja Gott sei Dank nicht wahr, ey, ciao. Das wäre ja echt ganz, ganz fürchterlich. Gar keinen Bock hätte ich jetzt gehabt, mich wieder auf diesen ganzen Plattformen anzumelden und irgendwelche Wohnungen zu suchen.
Oh no, der ganze Run einfach nochmal von
ja,
vorne.
Ja, das war halt auch so dieses... No!
die ganze Arbeit einfach so mit einem Fingerschnippen in sich zusammengefallen.
Halt echt,
wie so ein Kartenhaus. Crazy. Ey, hast du mitgekriegt, Thema, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du gerne die Hafermilch von Oatly trinkst.
Ja, habe ich mitgekriegt.
Hast du mitgekriegt?
Ja, schwieriges Thema.
Schwieriges Thema. Um vielleicht so ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern... also um sie auf den Stand zu holen, um euch auf den Stand zu holen. Ich kann also euch ja auch direkt ansprechen hier. Das ist die vierte geht, Wand quasi. Nee, wie sagt man das im Theater?
Vierte Wand, keine oder? Ahnung. Ja, ich glaube, nee, ja, irgendwie so, es hat irgendwie so einen Namen, ja.
Wurscht. Apropos, ich habe letztens einen lustigen Tweet gesehen. Sorry, das ist total sprunghaft gerade, ja. Aber weil ich gesagt habe, wurscht. So dieser Tweet, der so meinte, in Deutschland wird quasi der Satz ist mir wurscht synonym oder ist mir Wurst synonym für ist mir egal verwendet. Das heißt, Wurst und egal sind ja gleichbedeutend.
Das gefällt mir.
Aber komischerweise brennen ja, sobald irgendwie Kritik an Fleischkonsum und Würstchen geäußert wird, brennen dann irgendwie halbe Straßenzüge und so weiter in den größeren Städten, weil einfach alle völlig ausrasten. Das heißt, offensichtlich ist Wurst und egal ja doch kein Synonym.
Ja, das stimmt. Das ist immer da so, da denkt man gar nicht drüber nach, aber ja, true.
Da habe ich sehr drüber gelacht irgendwie. Das war sehr, sehr funny.
Nee, ist eine gute, ist true.
Scheiße, wie bin ich da jetzt?
Oatly, du wolltest die Lage erklären.
Genau,
die Lage. Für die, die es nicht mitgekriegt haben.
Oatly ist ja so ein fancy Unternehmen aus Schweden, die so Milchersatzprodukte und ich glaube mittlerweile auch gefühlt noch alles mögliche andere.
Die machen Eis, Frischkäse, also so Aufstriche, Milchersatz und ich glaube noch irgendwie Joghurt oder so. Also halt so Milchprodukte quasi, aber halt als Ersatz und alles mit Hafer.
Ah ja, genau, stimmt. Deswegen
Oat. Der Name,
ne? Sinn. Ja, genau. Ich glaube, das erste krasse Produkt von denen war, glaube ich, auch diese Hafermilch einfach.
Auf jeden Fall,
die
ja.
So
das ist auch das Bekannteste.
Ja. Und die sind jetzt ein bisschen in die Kritik geraten, weil sie halt irgendwie, also sie haben halt quasi versucht, oder was heißt versucht? Also sie haben Geld aufgenommen, quasi in so einer Investitionsrunde, was auch immer. Und dieses Geld, also das machst du halt eigentlich regelmäßig so, wenn du ein Unternehmen hast, dass du halt Geld von Geld außerhalb annimmst, irgendwie brauchst, ne? So, um halt dich als Unternehmen irgendwie zu vergrößern oder was auch immer, weil also das ist ja genauso wie wenn ich selber ein Unternehmen gründe erstmal, dann brauche ich ja auch Geld, um einfach zu investieren. Und wenn halt Oatly sagt, sie wollen sich vergrößern, dann wollen sie halt, also brauchen sie halt dafür auch Geld.
Ja, und alleine auch schon für Werbung. Also zum Beispiel, die machen ja ziemlich viele gute Werbekampagnen.
Ja.
Also wirklich richtig coole Sachen so und auch auf, wenn man den, also ich folge denen zum Beispiel auf Instagram, wenn man denen auf Social Media folgt, die machen echt immer viele Beiträge und alles und da steckt man dann natürlich auch viel Geld rein in solche Sachen.
Total,
und die
total.
Bringen dann aber eben natürlich auch viel zur Vergrößerung des Unternehmens und das sind halt also Sachen, in die man irgendwie investieren muss und wo man dann eben auch Investoren braucht, weil man das natürlich nicht alles über das Produkteinkommen lösen kann, weil du halt sonst nichts verdienst.
Genau. Du brauchst halt erstmal quasi Geld als Vorschuss und das geben dir meistens halt irgendwelche Leute von außerhalb, weil im Zweifel ja nicht jeder Mensch jetzt einfach mehrere Millionen Euro auf dem Konto rumliegen hat. Und die sind
nicht?
Jetzt in die.
Du nicht, Laurin?
Nee, kann ich jetzt offen mal so sagen. Also ist nicht der Fall. Jedenfalls sind die jetzt in die Kritik geraten, weil nämlich, also die wollten halt irgendwie auf den chinesischen Markt und haben unter anderem jetzt eben eine Finanzspritze quasi bekommen von einem chinesischen Unternehmen. Ich glaube, wie hieß denn? Chinese Resources oder
nee,
so?
Die bekommen, nee. Ja, das ist ein bisschen, die Story ist noch ein bisschen komplizierter. Also was sie auf jeden Fall, haben die Investitionen bekommen von Blackstone.
Ja, das wäre der nächste Punkt gewesen.
Genau, das ist eben eine große Unternehmen, was auch immer, wie nennt man das?
Ich glaube, es ist nennt ein man schon, Investment.
So ein Ding. Also die investieren in viele Dinge und auch in viele nicht so gute Dinge. Die haben auch irgendwie Geld in Trumps Wahldings da oder so. Also alles nicht so nice. Von denen haben die Geld bekommen und dann haben die aber noch irgendwie Geld bekommen aus China. Aber das ist noch ein bisschen komplizierter, weil das hängt irgendwie auch so, also weil in China ist ja dieses ganze Konzept komplizierter. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Hm. Aber das hängt dann auch wieder mit dem chinesischen Staat selber zusammen und so. Also das ist schon sehr schwierig.
Genau, also ich glaube, verkürzt gesagt ist eben dieser chinesische Geldgeber ist, ich glaube, zu 50% in der Hand des chinesischen Staats.
Genau, irgendwie so war das, ja.
Und das ist halt irgendwie auf eine Art schon ein Problem, quasi Geld zu bekommen von einem Unternehmen, was sich zur Hälfte im Eigentum des chinesischen Staates befindet, der ja jetzt, was Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und andere Menschen und Grundrechte jetzt nicht so richtig die Top-Nummer darstellt, so ungefähr. Und das Gleiche ist halt eigentlich die Überlegung bei Blackstone, dass die halt, also ich glaube, die finanzieren oder investieren halt auch in Projekte, die den Regenwald irgendwie zerstören. Und
die nicht eben so gut auch für Menschenrechte sind, Ausbeutung. Also
genau,
die geben halt auch Firmen Geld, die halt Ausbeutung vornehmen oder wo halt
genau.
Ausbeutung passiert der Mitarbeiter.
Genau. Und unter anderem halt auch für irgendwelche Firmen, die Soja im Regenwald herstellen bzw. anbauen und als Futtermittel dann für die Fleischindustrie nach Europa transportieren. Das heißt, so gesehen hängt Oatly dann über viele Ecken mit der Fleischindustrie zusammen, die sie ja eigentlich.
Ja, das sehe ich aber zum Beispiel nämlich nicht so.
Bekämpfen wollen. So, ganz, ganz kurz, nur zur Darstellung.
Aber das ist die Kritik quasi.
Genau, das ist die Kritik, dass halt gesagt wird, wie könnt ihr denn Geld annehmen von Unternehmen, Blackstone oder eben dieses chinesische, die auf eine andere Art, also über Ecken verbunden sind
mit unethischen Projekten.
Mit unethischen Sachen, die vor allem halt total eigentlich gegen die Werte von
genau,
Oatly
ja.
irgendwie, die sich ja so
darum
darstellen
hauptsächlich,
als
ja.
die Weltretter und so weiter, was sie durch ihre Produkte ein Stück weit machen, sie die Welt ja besser so ungefähr.
Ja.
Oder wollen das auf jeden Fall. Und wie passt das zusammen, dass die quasi dann Geld bekommen oder annehmen von Unternehmen, die eben offensichtlich deutlich andere oder einfach deutlich weniger Werte vertreten, so ungefähr. Und das ist quasi die Kritik und da wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst.
Ich finde, das ist schwierig. Also ich kann die Kritik erstmal verstehen. Finde es auch grundsätzlich nicht schlecht, wenn man sowas kritisiert, weil es eben natürlich mit Sicherheit auch eine schwierige Entscheidung war von den Leuten von Oatly. Und natürlich ist es nie geil, wenn man irgendwie mit so Firmen zusammenhängt, die ja halt eben nicht ethisch sind oder andere Werte vertreten. Aber ich sehe das Ganze auch, also ich kann das Ganze auch aus der Sicht von Oatly sehen, sag ich mal. Und kann auch verstehen, dass das also sagen wir so, aus unternehmerischer Sicht war das smart.
Ja,
so, weil ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so, warum überhaupt dieses Unternehmen da aus China die unterstützt oder warum auch das Unternehmen, das quasi ja so zur Hälfte auch zum chinesischen Staat gehört oder wie auch immer das jetzt ist, so no facts here. es ist so, dass in China ist eben vor allem das Problem, da war ja Kuhmilch nicht so ein, oder generell im asiatischen Bereich ist ja Kuhmilch eigentlich nicht so ein Ding wie bei uns. So, also die haben ja eigentlich schon immer eher mit Alternativen benutzt oder generell, die haben ja eigentlich auch sowieso nicht so viel Fleisch gegessen wie wir. Da, also man kennt das ja oft, dass dort eben viel mit Gemüse und so gemacht wird. Und da ist ja zum Beispiel Soja auch ziemlich beliebt in jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und es ist aber eben so, dass dieser Markt aber jetzt immer mehr die Nachfrage nach Kuhmilch anbringt.
Ah, ja.
Und das ist ein Problem, weil wir halt gar nicht so viele Ressourcen haben, weil ja auch in den europäischen Ländern schon so extrem viel Kuhmilch getrunken wird. Und jetzt ist es eben so, dass auch der chinesische Staat quasi oder dieses Unternehmen ein Interesse daran hat, dass solche Ersatzprodukte dort auf den Markt kommen, damit die Leute eher sowas trinken. Und insofern kann ich da Oatly eben auch verstehen, wenn die sagen, okay, das wird gefördert, die nehmen das da auf den Markt auf, wir können unsere Produkte da vertreiben.
Ja.
Und die Leute trinken dann lieber das als die Kuhmilch, die wir nicht als ethisch korrekt empfinden, dann ist das ja insofern erstmal eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Total.
Und wie gesagt, aus unternehmerischer Sicht kann ich das total nachvollziehen. Und die Sache mit Blackstone sehe ich dann ähnlich, weil du musst halt gucken, irgendwo musst du eben Investitionen herkriegen. Und ich habe oft gelesen, dass die Leute schreiben, ja, als wenn das die einzigen sind, die da investieren. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber wenn man sich die Größe von so einem Konzern oder so einer Investitionsgruppe, was auch immer, anguckt, kann man sich ja vorstellen, dass sie eben halt auch einfach mit viel größeren Summen investieren.
Ja, total.
Und wenn du als Unternehmen immer nur auf so kleine, nachhaltige Investoren wartest, dann ist deine Aussicht auf Wachstum eben halt auch nicht so groß. Und ich denke, bei denen, die unterstützen damit ja nicht direkt irgendwas Schlechtes. Also, weil die kriegen ja die Gelder von Blackstone und nehmen diese Gelder, um damit was Gutes zu machen. Und ich sehe es zum Beispiel auch unter dem Aspekt, dass dieses Geld würde Blackstone sonst einem anderen Unternehmen geben. Also es ist ja nicht so, dass weil die das ablehnen, Blackstone sagt, okay, dann spenden wir es jetzt an einen guten Zweck. So, ja, never. Ja. Und wenn die das einem anderen Unternehmen geben, könnten ja eventuell ganz andere Sachen damit gefördert werden. Ich weiß, das ist eine problematische Sicht, aber ich sehe das trotzdem ein bisschen so, weil so nehmen die eben das Geld und machen damit tolle Produkte, die ich wirklich sehr, also die Produkte super unterstützenswert finde. Und außerdem, ja, ich denke, es ist so lange okay, wie Oatly trotzdem an seinen Werten festhält, sage ich mal, weil damit sind die immer ziemlich straight gewesen. Ich hatte auch mal was über die gelesen, und zwar, die gibt es ja auch schon wirklich sehr, sehr lange. Also das ist jetzt keine Marke, die gerade erst aufgekommen ist, als diese Sachen modern wurden, sondern die gibt es schon recht lange.
Ja.
Und die haben sich auch schon viele Debatten geleistet und schon viele Sachen gemacht, wofür die halt auch problematisch angesehen wurden, aber jetzt nicht im ethischen Sinne, sondern weil die halt von Anfang an sehr klar sich gegen Tierprodukte geäußert haben und auch diese Lügen entlarvt haben, von wegen, dass man Kalzium braucht für die Knochen oder beziehungsweise diese Lüge, dass man deswegen Milch trinken muss.
Ja.
Und für all sowas haben die sich halt immer viel, viel schon eingesetzt. Und deswegen würde ich sagen, ich habe das Gefühl, die haben sehr verankerte Werte und haben sich das mit Sicherheit auch überlegt, was sie da gemacht haben.
Ja. Nee,
aber es ist, ja, es ist schwierig. Also
ist halt, also ich sehe das tatsächlich auch so ähnlich so. Was ich nicht so richtig sehe, ist der Punkt, den du eben meintest, Thema, sie bekommen ja das Geld von Blackstone so ungefähr, heißt, sie unterstützen nicht unethische Sachen. Und das sehe ich ein bisschen anders, weil sie das Geld ja nur bekommen gegen Anteile am Unternehmen,
stimmt,
und eben
klar,
auch gegen eine Gewinnausschüttung. Also Blackstone gibt ja nur Geld rein, weil sie davon ausgehen, dass sie am Ende mehr Geld wieder rauskriegen.
Das und damit heißt, finanzieren die dann auch wieder schlimme Dinge, ich weiß, ja.
Das heißt, dann vermehrt sich durch Oatly das Geld von Blackstone und dieses vermehrte Geld wandert dann irgendwie wieder in unethische Sachen. Also
und das ist ja am Ende auch das, was wirklich kritisiert wird. Ja.
Genau. So, und das finde ich ist schon so ein bisschen, ja, also ich finde, es ist auf eine Art einfach scheiße so. Ich sehe aber gleichzeitig halt den Punkt, dass es tatsächlich, also das hört sich so schlimm an, dass es so viel anders vielleicht erstmal gar nicht möglich ist, so, weil, also Oatly wird immer größer, das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Unternehmen, so, und in der Liga große Geldgeber zu finden, die dann auch noch ethisch korrekt sind, ist aktuell leider, glaube ich, ziemlich schwierig bis unmöglich, so. Das heißt, ich sehe sozusagen, ich finde es auf eine Art scheiße, dass es so ist, wie es ist. Und gleichzeitig sehe ich aber irgendwie die Notwendigkeit, weil ich mir denke...
Oh, das finde ich einen guten Punkt.
Sie können vielleicht nicht so richtig anders. Ich bin nicht tief genug drin im ganzen Geschehen und kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, ob es anders möglich gewesen wäre. Aber ich sehe so ein bisschen den Punkt, dass es ein Stück weit notwendig war und sich nicht vermeiden ließ. Genauso ist ja auch irgendwie... Also ich finde es halt schwierig, dann jetzt nur Oatly anzukacken dafür. Ich meine, Thema Rügenwalder Mühle zum Beispiel, die ja diese ganzen krassen vegetarischen, veganen Fleischersatzprodukte herstellen, die irgendwie ja sehr, sehr im Boom sind. Die verdienen ja gleichzeitig sogar noch Geld mit Fleisch. So.
Das finde ich aber auch übrigens, also ja, das ist nochmal was anderes. Aber ja,
also, es gibt,
der Punkt ist,
ich,
wenn du dir wirklich mal anguckst, wo diese ganzen vegetarischen, veganen, was auch immer, Ersatzsachen ihr Geld herbekommen, das sind leider oft nicht so besonders gute Geldquellen, sag ich mal, oder Konzerne.
Ja, das ist es.
Aber das Problem ist halt, kleine Startups sind nun mal leider in der Welt, wie sie momentan bei uns ist, nicht so, also zumindest im Essensbereich, nicht so erfolgreich wie die großen Konzerne. Und da hast du eben auch wenig Möglichkeiten. Aber ich finde, genau den Punkt, den du gesagt hast, finde ich eigentlich gut so als Zusammenfassung. Ich finde es auch scheiße, dass es so ist. Vor allem, weil es halt vielleicht nicht unbedingt anders geht, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht so in den Raum stellen, weil, ne, wie gesagt, dazu sind wir da einfach zu wenig drin in dem Thema. Ich finde es auch mega scheiße, aber ich verurteile die tatsächlich nicht dafür. Weil ich auch denke, dass es am Ende irgendwie oft auch mal ein Übel braucht, um etwas besser zu machen. Und ich denke, es geht auch insofern in die richtige Richtung, dass so große, eigentlich üble Konzerne auch mal eine gute Firma unterstützen und dass die jetzt schon anfangen, Potenzial zu sehen in sowas. Ja, also, das ist so, so miese Sachen eigentlich, aber schon Potenzial sehen in so guten, weltverbessernden Unternehmen. Und das ist ja grundsätzlich schon mal ein Schritt irgendwie in die richtige Richtung.
Total, total.
Und wenn das jetzt zum Beispiel so weitergehen würde, also wenn die jetzt als nächstes noch ein anderes Unternehmen da investieren würden, was auch gut ist, dann kann es ja auch, also das ist jetzt wirklich ganz hypothetisch und noch, bestimmt dauert das noch eine Weile, aber das bringt ja auch zumindest die Möglichkeit mit, dass solche Konzerne irgendwann nur noch nachhaltige und gute Unternehmen unterstützen und dann dieser ganze Flow von so dreckigem Geld, sag ich mal eigentlich, irgendwann
ist ja so.
Ja, nicht mehr so krass ist.
Ja,
aber das ist natürlich schon so ein bisschen utopisch fast schon, aber...
Ja, es ist noch lange hin und man hofft, dass es irgendwie passiert, so schnell wie möglich. Ich glaube, das ist halt die Lösung quasi innerhalb des Systems, habe ich gerade gedacht, denn...
Ja.
Also wenn wir das Wirtschaftssystem, so wie es halt ist, mit seinen mehr oder weniger unzweifelhaften marktwirtschaftlichen Gesetzen, was auch immer, wenn wir das so nehmen und quasi sagen, okay, es ist so und wir wollen innerhalb dieses Systems irgendwie eine Lösung und eine Verbesserung finden, dann ist das, glaube ich, die Lösung. So, dass du halt innerhalb des Systems versuchst, dir die Strukturen, die da sind, zunutze zu machen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt ein Stück weit einen Kompromiss ein, indem ich sage, ich nehme auch Geld von nicht so sauberen Unternehmen oder unsauberen, kann man ja schon so sagen, um sozusagen innerhalb dieses marktwirtschaftlichen Systems meine Reichweite zu erhöhen, meinen Absatz zu erhöhen, Gewinne auszuschütten und möglicherweise dazu zu führen, dass immer mehr marktwirtschaftliche Produktivität sozusagen durch nachhaltige oder durch in Anführungszeichen gute Produkte, gute Unternehmen generiert wird.
Ja, das sehe ich auch genauso.
Die Lösung außerhalb des Systems wäre halt die zu sagen, okay, wir finden das alles scheiße, wir lehnen das ab und wir müssen das System umbauen, weil wir den moralischen Widerspruch, der ja ein Stück weit da ist, weil wir den nicht ertragen und sagen, okay, wir brauchen eine Radikallösung. So. Ich wäre der Radikallösung nicht abgeneigt, so. Frage mich aber halt, ob das überhaupt jemals passieren könnte, würde, was auch immer, und ob das nicht völlig träumerisch utopisch ist und ob es nicht
deswegen dann... Ich denke, man darf am Ende auch nicht vergessen, dass es immer noch ein Unternehmen ist.
Ja.
Und aus unternehmerischer Sicht wäre das das Dümmste, was du machen könntest.
Ja,
ist so. Ist ja einfach so. Also,
ist so, genau. Ja. Deswegen, und solange man eben, und ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich die umsetzbarere oder rationalere Lösung zu sagen, man sucht die Lösung innerhalb des Systems vorerst, bevor man eben...
Um das System dann damit irgendwann zu ändern. Das ist ja auch eine Möglichkeit,
So. Und ich glaube, es ist halt dann schwierig sozusagen so Umsturzfantasien, so schön die sind, aber ich habe den Eindruck, dass die dann eher zu weniger führen können, zu weniger greifbaren Erfolgen so. Und deswegen ist dann wahrscheinlich, so wie es Oatly gemacht hat, am Ende die rationalere Lösung, wie man jetzt konkret irgendwas vorweisen kann im Sinne von, okay, wir erhöhen unseren Absatz und so viel Prozent mehr Leute trinken jetzt statt Kuhmilch Hafermilch. So.
Ja.
Das ist irgendwie ja greifbar. Ne? Und so gesehen, deswegen finde ich, sind sie dann auch wieder ein bisschen rehabilitiert.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kann mich da ja auch irgendjemand noch was Besserem belehren. So. Vielleicht lassen wir jetzt auch einen Punkt aus und sehen das halt ein bisschen zu naiv, weil wir eben natürlich kein Unternehmen führen und keine Ahnung haben, wie das dann wirklich so ist, aber so aus meiner jetzigen Weltsicht oder Sicht auf Oatly sage ich persönlich, kann ich ja sagen, wie es ist, ich kaufe diese Milch ständig und packe die in mein Müsli und so. Also ständig ist jetzt übertrieben, weil ich brauche ja als Einzelperson nicht so viel Milch. Aber so, ich werde die zumindest momentan auch noch weiterhin kaufen.
Ja.
So. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch irgendwas anderes rauskommt, was dann vielleicht nicht mehr so geil ist, aber so grundsätzlich.
Ja, nee, denk ich auch. Also ich fand das interessant und ich finde es auch, was du am Anfang gesagt hast, so, es ist super gut, dass das eben eine Öffentlichkeit kriegt, also dass man da aufmerksam drauf ist, so, anstatt es einfach hinzunehmen, denn da tue ich mich auch schwer mit zu sagen, okay, ja, ist halt so. Also schon drüber nachzudenken und auch zu reflektieren, so, ist es nötig und so weiter. Aber dann ist eben ein Stück weit auch zu akzeptieren oder zu sagen, okay, Ich sehe, wie die Gegebenheiten sind. Ich glaube, sie haben da eine gute Entscheidung getroffen und dass man das dann beobachtet und schaut, wie es jetzt weitergeht. So,
ja, genau.
Wenn das jetzt so einen Trend annimmt, dass die irgendwie immer schlimmer sich anbiedern an so Ekelkonzerne, dann muss man sich vielleicht doch überlegen.
Ja, das gibt es ja aber auch. Also das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, kennst du die Ersatzproduktmarke Garden Gourmet?
Ja.
Die ist von Nestle.
Ja, ja. Ja.
Und das ist zum Beispiel so ein typisches, dass so ein Konzern merkt, okay, der Trend geht in die Richtung und wir brauchen da auch Produkte. Und dann geht es halt los, dass das so scheinbar gute Produkte sind, die dann aber von der eigentlichen Ethik her auch wieder ekelhaft sind. Und bei sowas muss man eben aufpassen. Und das müsste man jetzt eben auch bei Oatly weiterhin beobachten, weil es ist natürlich auch nicht komplett unwahrscheinlich, dass, also es ist ja leider oft so, dass mit dem großen Geld auch dann oft die Werte vielleicht auch schwinden. Das muss man dann halt beobachten.
Ja.
Aber noch, denke ich, ist das nicht der Fall. Also.
Ja, und spätestens, wenn sie dann von Nestle aufgekauft werden.
Dann muss ich mir auch eine andere Milch kaufen.
Ist so. Ja. Aber ich meine, das ist ja tatsächlich so, viele dieser Ersatzprodukte-Marken sind ja irgendwie in der Hand von größeren Konzernen, die auf anderen Standbeinen dann auch nach wie vor ganz klassisch traditionell auf beschissene Art und Weise ihr Geld verdienen.
Ja.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, weil du vorhin bitte. Rügenwalder Mühle gehatet hast und ich kann auch erstmal verstehen, warum.
Ja.
Aber, und da muss ich sagen, obwohl ich ja eigentlich doch zumindest besonders in der Fleischhinsicht sehr radikal bin, sehe ich das tatsächlich gar nicht so. Aber das liegt auch daran, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen die Hintergründe kennst oder dich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hast.
Nicht
und
so
zwar,
richtig.
Es ist bei der Rügenwalder Mühle so, das ist ja schon ein extrem, also das Unternehmen gibt es ja seit wirklich sehr, sehr vielen Jahren. Und es ist ein Familienunternehmen. Also etwas, was grundsätzlich ja schon mal ganz gut ist, wenn halt kein großer Konzern hintersteckt. Also es ist natürlich ein riesengroßes Unternehmen. So, aber trotzdem eben Familienunternehmen.
Ah, das ist noch der deutsche Mittelstand.
Naja, auf jeden Fall sind da mittlerweile eben, ist halt jetzt eine jüngere Generation, sage ich mal, dort Geschäftsführer oder was auch immer.
Ja.
Und die haben ja dann eben auch angefangen mit diesen vegetarischen und veganen Produkten. Ich glaube, das machen die seit 2014 oder so.
Ah, ja.
Es war übrigens jetzt vor ein paar Monaten oder vor ein paar Tagen, ich weiß es nicht, ich habe das neulich gelesen, auf jeden Fall in diesem Jahr das erste Mal der Fall, dass dieses Unternehmen, das es wirklich seit mehreren, ich glaube sogar mehreren 100 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche,
also schon
gibt,
lange.
Also wirklich sehr lange,
ja.
Dass die zum allerersten Mal mehr Umsatz generiert haben mit vegetarischen und veganen Alternativen als mit ihren Fleischprodukten.
Ah ja, das habe ich auch gesehen, stimmt.
Und es ist aber so, bei denen, und das habe ich mir wirklich mal angeguckt und das stimmt wirklich, die haben das halt jetzt übernommen und die haben, und das ist auch nämlich wieder so eine unternehmerische Sicht, die man eben auch mal bedenken muss, die haben halt gesagt, okay, wir finden sowas gut und wir wollen das unterstützen und wir wollen das machen. Aber es bringt uns absolut nichts, wenn wir jetzt unsere Firma von einem Tag auf den anderen komplett umstellen und unsere ganzen Fleischprodukte den Hang runterwerfen, weil dann verlieren wir unsere Kunden und sind finanziell ruiniert.
Ja.
Und dann haben die das so gemacht, die haben vegetarische Produkte mit aufgenommen und die haben ihre kompletten Innovationsgelder, stecken die nur da rein. Die haben seit die damit angefangen haben, kein einziges neues Fleischprodukt mehr produziert. Also die führen nur die sie schon haben.
Ah, ja.
Da lasse ich mich übrigens auch eines Besseren belehren, aber nach meinen Recherchen ist das so. die führen nur die weiter, die sie halt bis zu dem Zeitpunkt quasi hatten. Und ihre ganze Innovation und so stecken sie in vegetarische und vegane Alternativen. Und wenn du zum Beispiel bei den Social Media und so guckst, oder auf der Internetseite, da wird fast nur Werbung für die neuen Sachen gemacht. Oder beziehungsweise anders, auf Social Media sogar nur. Wenn du da drauf gehst, das ist alles in diesen hellgrünen Tönen, so wie die Verpackung da. Und die machen nur Werbung dafür. Aber die führen eben die älteren Produkte, nämlich auch mit, also natürlich aus zweierlei Gründen, erstmal um die Kunden zu halten, um weiterhin das Geld eben zu haben, um das dann halt auch wieder weiter in die vegetarischen und veganen Produkte zu stecken oder generell in ihr Unternehmen halt einfach. Aber auch, weil das natürlich auch immer großes Potenzial hat, Kunden, die das Produkt von denen mögen, davon zu überzeugen, vielleicht doch mal das Vegetarische zu kaufen und mal zu gucken, wie das schmeckt. So. Und das finde ich grundsätzlich eigentlich ein ziemlich smartes Prinzip. Natürlich würde es mir auch besser gefallen, wenn die kein Fleisch verkaufen würden, weil ich das natürlich total grausam und fürchterlich finde. Aber ich finde, es ist zumindest ein sehr kluger Ansatz. Und ich würde mir wünschen, dass auch andere Unternehmen, die eben noch Fleisch produzieren, auch in so eine Richtung gehen würden. Weil ich da schon das Gefühl habe, dass deren Langzeit-Goal ist, und ich glaube, das haben die sogar mal in einem Interview gesagt, die Fleischprodukte komplett aus dem Sortiment zu nehmen und die Produktion einzustellen. Krass. Aber das halt, und das geht ja anscheinend in die richtige Richtung, wenn sie jetzt zum ersten Mal damit mehr Umsatz machen.
Ja.
Und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn das so weitergeht, ob das dann auch wirklich eintritt, dass sie das einstellen. Also, weil es Hammer. Sieht jetzt ja gut aus, dass sie wirklich damit genügend Geld verdienen können mit den vegetarischen Sachen. Und wenn die dann wirklich die Fleischproduktion anstellen, dann muss ich ehrlich sagen, Hut ab so. Ja, weil ich kann nämlich auch grundsätzlich verstehen, dass man ein Familienunternehmen, das es seit so vielen Jahren gibt, nicht einfach in die Tonne treten möchte. So, das bedeutet einem ja dann auch
stimmt,
was.
Das stimmt, ja. Also, nee, und es ist tatsächlich, ich glaube, ist mir gerade irgendwie eingefallen, ich glaube, so in BWL-Sprache nennt man das Cash Cow. Also quasi ein Produkt, das schon ganz lange läuft, so zum Beispiel wie bei Haribo die Gummibärchen Standard.
Ja.
Weißt du, gibt es seit Ewigkeiten und spielt regelmäßig jedes Jahr so einen konstanten, sehr sicheren Umsatz ein, weil quasi das Produkt so etabliert ist, das kennen die Leute und es sind immer die gleichen Leute, die es immer wieder kaufen. Das heißt, du hast sozusagen so eine Basis oder so eine Umsatzbasis, mit der du rechnen kannst und kalkulieren kannst und auf die du dich sozusagen ein Stück weit verlassen kannst, weil du weißt, das wird nach wie vor immer gekauft. Ja, nee, voll.
Aber du musst kein neues Geld rein investieren, ja. Und das sind quasi diese Produkte von denen, ja.
Es ist da, es braucht keine neuen Investitionen, aber es bringt dir halt sehr, sehr verlässlich Geld, während ja die neuen Produkte, gerade die veganen, da weißt du ja nicht, die entwickelst du, die bringst du auf den Markt und manche schlagen ein wie eine Bombe und manche werden vielleicht überhaupt nicht gekauft. Und damit kann ja kein Mensch kalkulieren im Sinne von, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt einen Businessplan für ein Jahr oder was auch immer auf und kalkuliere dann mit sowas völlig Unvorhersehbarem, wo du so, ja, ich bringe jetzt dieses Jahr 3 neue Produkte raus, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die sich verkaufen, aber ich hoffe, dass ich am Ende bei 0 rauskomme oder noch Gewinn mache. Also das ist ja, es ist ja quasi ein geschäftlicher Selbstmord, so, ne?
Ja, das ist wirklich ein BWL-Prinzip, weil ich erinnere mich da noch dran, das hatten wir sogar im Studium. Und es gab 4 Sachen, an das eine erinnere ich mich nicht mehr, aber es gab quasi noch diese armen Hunde, ich glaube, das sind Sachen, die halt einfach nicht funktionieren.
Mhm.
Und dann gibt es aber noch sowas, was quasi da jetzt diese vegetarischen Produkte sind, also was, wo man zwar viel Geld auch rausbekommt, aber eben auch viel erstmal investieren muss.
Ja.
So, und das machen die ja damit quasi. Und ja, genau, Cash Cow hast du ja gerade erklärt, was das dann ist und so. Und es gab noch irgendwas Viertes, aber ich habe keine Ahnung mehr, weil ich habe nicht so gut aufgepasst in BWL. Aber ja, es ist schon, finde ich in der Hinsicht nämlich dann doch trotzdem eigentlich ganz cool.
Das stimmt. Also man kann es auf jeden Fall total nachvollziehen, warum es so ist, weil dieser Übergang ja irgendwie funktionieren muss, ohne dass dann die beteiligten Leute pleite gehen. Seh ich den Punkt. Ziehe ich dann tatsächlich, also obwohl ich es natürlich trotzdem immer noch schade finde, dass sie auch Fleisch anbieten, aber ich verstehe, warum. Es ist eigentlich wieder wie bei Oatly so.
Ja,
ich find's
scheiße, aber verständlich.
Schade, genau, so. Aber so wie es aktuell ist, trotzdem irgendwie verständlich, weil anders vielleicht nicht möglich oder mit viel, viel mehr Risiko verbunden. Und das ist ja auch scheiße, wenn du dann, weiß ich, ein Unternehmen, keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten.
Genau,
und wenn du
das
dann
kommt
da
ja auch immer dazu.
So eine mega riskante Strategie fährst, wo du dann also überhaupt nicht weißt, ob da irgendwas aufgeht oder nicht, dann ist das ja gefährdet, das ja auch im Zweifel Jobs und einfach das Leben von ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen, ne?
Ja.
Und das ist ja auch eigentlich dann nicht cool. Ja. Tja. Jetzt sind wir reingeraten hier in so eine...
Ja, voll in die... weiß ich auch nicht. Seit wann reden wir über so wirtschaftliche Themen, Laura?
Schrecklich, schrecklich.
Das ist doch eigentlich gar nicht mein Fachgebiet.
Ja, meins auch nicht. Ich studiere ja auch was völlig anderes, aber ich merke, ich habe so ein gewisses Grundinteresse. Also ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendwie nebenbei versuche, BWL oder VWL zu studieren oder so.
Hey, Laura, du bist auch irre, wirklich.
Ja, es ist wahrscheinlich
zeitlich... Ich studiere Jura und BWL. Tschüss!
Ich weiß nicht, oder wenigstens irgendwie so ein paar Grundlagen oder so zu lernen, weil, also ich merke, das interessiert mich schon und ich würde es gern kapieren. Gar nicht, weil
ich... kann dir meine ganzen Folien schicken aus der Uni, die ich dazu hatte,
ja,
weil die waren eigentlich
raus.
Ziemlich gut.
Maybe.
Also es sind einige.
gönne ich mir das
dann. Und so wie ich dich kenne, kannst du dir das echt einfach so aneignen.
Also ich meine gerade die Grundlagen so, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der sich mit BWL oder VWL befasst, so, aber gerade die Grundlagen kann man schon auch, glaube ich, kapieren, wenn man das autodidaktisch sich reinkloppt.
Irgendwie. Ja, ich denke auch. Also die Grundlagen, denke ich, sind fein, aber danach wird es, glaube ich, auch irgendwann echt ätzend.
Ja, ja. Gerade wenn es dann komplex mathematisch oder...
Ja, da bin ich dann halt auch raus, so.
I know.
Nee, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, mir die Folien, muss ich jetzt actually mal machen, wo ich gerade drüber nachdenke, also richtig runterzuladen und abzuspeichern. Also momentan habe ich die ja quasi alle online in diesem Programm von der Uni.
Ja.
Und ich will mir die aber richtig runterladen und dann alle abspeichern, weil ich hatte halt, muss ich einfach zugeben, wir hatten halt so viele Fächer da und wir mussten diese Klausur schreiben und dann ist das immer so diese richtige, typische, eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock, das zu lernen, Situation, obwohl ich es eigentlich interessant finde. So, ja, das finde ich eigentlich immer schade, das ist ja leider oft so mit Schule und Uni. Aber ja, das möchte ich mir auch eigentlich alles nochmal angucken, weil da echt ja viele Sachen dabei sind. Ich habe oft das Gefühl, das hilft dir auch so viel mit der Allgemeinbildung am Ende oder auch, das macht dich so viel intelligenter, finde ich. Also du hast, nee, im Ernst, so, du kannst halt einfach über so Dinge ganz anders diskutieren. So. Und wenn du davon gar keine Ahnung hast,
ist so.
Dann, ja, weiß ich nicht, dann kannst du zum Beispiel auch dir sowas überhaupt nicht kritisch angucken, wie jetzt zum Beispiel das mit OD oder so.
Mhm.
Weil nee, du das gar nicht verstehst und auch gar nicht die Skills hast, dich da irgendwie reinzudenken.
Ja, voll, voll. Nee, und irgendwie interessiere ich mich, merke ich auch, also gar nicht so aus so einem kapitalistischen Ansatz, so von wegen, ich will wissen, wie man möglichst schnell Geld verdient und bla bla, sondern eigentlich mehr aus so einem kritischen Ansatz quasi, ich will verstehen, wie es funktioniert, um es kritisieren zu können. Also so genau, ja, genau das, was du gerade sagtest irgendwie. Nur wenn man eine Ahnung hat, überhaupt wie die Strukturen sind, kann man es halt kritisieren. So.
Ja, safe.
Irgendwie, sonst geht es halt nicht. Ne? Und wenn man von dem Kram überhaupt keine Peilung hat, dann outet man sich auch ganz schnell als unwissender Mensch, der in der Diskussion dann nichts verloren hat. Genau,
das
so,
ist,
ne,
dann sehr unangenehm, ja.
Und das möchte ich eigentlich vermeiden.
Ja.
Und ich habe in letzter Zeit manchmal, das ist ja auch so ein Ding, was dann in diesen Studiengängen immer mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, so Thema Spieltheorie. Habe ich das schon erzählt? Habe ich auf jeden Fall so einen YouTube-Channel gefunden von einem, ich glaube, BWL oder VWL-Professor, was auch immer, der halt sich krass viel mit Spieltheorie auseinandersetzt. Spieltheorie ist so ganz grob gesagt sozusagen die Wissenschaft von psychologischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Also da wird sozusagen, die sieht die Gesellschaft oder das Wirtschaftssystem quasi so als Gesellschaftsspiel oder als Brettspiel und versucht dann Muster zu erkennen oder Theorien irgendwie dahingehend zu formulieren, wie gewisse Menschen gewisse Entscheidungen in gewissen Situationen treffen.
Okay. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, das geht aber auch über die Basics hinaus.
Wahrscheinlich, ja, das ist so ein bisschen. Aber das sind so kleine Sachen irgendwie, wo man sich dann psychologisch so reinarbeiten kann. Warum macht die Person in der Situation das? Oder warum?
Ja, das ist natürlich interessant. Da bin ich ja dann auch gleich so ein Opfer für. Wenn du das Wort psychologisch schon sagst, da bin ich dabei.
Also ich finde das sau spannend irgendwie, weil man dann, glaube ich, viele Dinge, die so auch so im Wirtschaftsleben so passieren, dann irgendwie besser kapieren kann, warum die Entscheidung jetzt so getroffen wird. Weil die und die psychische Drucksituation oder was auch immer, also das ist mega, mega differenziert irgendwie und macht glaube ich auch sehr, sehr viel Spaß, sich damit zu befassen irgendwie. Ja. Und da gibt es so einen YouTube-Kanal und da erklärt er so die Basics der Spieltheorie sehr, sehr interessant. Der redet unfassbar schnell und sieht ein bisschen aus wie der Typ aus Zurück in die Zukunft.
Als ob.
Ja, doch, wirklich. Der hat so lange graue Haare, so schulterlange graue Haare und die sind so nach hinten gegelt, so ein bisschen. Und sein Kanalprofilbild ist auch tatsächlich so ein bisschen Back to the Future-mäßig aufgemacht.
Jetzt musst du aber auch noch sagen, wie er heißt, falls das jemand angucken möchte.
Er heißt Professor Christian Rieck. Okay. Rieck, R-I-E-C-K. Kann ich sehr empfehlen. Also super, super spannende Videos für Leute, die Bock auf so ein bisschen so leicht nerdiges Nischenwissen haben. Ja, es ist jetzt nichts, was man so zum Einschlafen konsumieren kann. Also man muss auch aufmerksam dabei bleiben, um zu raffen, wovon er redet. Aber ist eigentlich ganz nice.
Ja, nice, quasi Laurin.
Als Empfehlung oder so.
Ey, crazy, wir haben jetzt einfach schon eine Stunde geredet und ich dachte irgendwie, also ich habe vorhin noch so zu Laurin gesagt, so, ja, hast du eigentlich ein Thema oder so? Also ich hätte ein Thema, ich will dir noch was erzählen. Und Fun Fact, genau das habe ich jetzt noch nicht erzählt. Wow. Aber dann muss ich euch mal auf die Folter spannen, dann erzähle ich das nächste Woche.
Oh, ein Cliffhanger. Aber dann schreib dir jetzt bitte auf, dass du das nachtragen musst, denn sonst
wird's vergessen. Das vergesse ich nicht.
Bist du sicher?
Ja, ich hab einen Plan. Ich möchte was machen.
Oh, oh,
das
oh,
möchte
oh,
ich erzählen.
Also ich schreibe mir das jetzt trotzdem auf.
Okay.
Nachtrag Lisa. um einfach zu verhindern, dass ich Hassnachrichten kriege von Leuten, die sagen, ihr habt euren Cliffhanger nicht aufgelöst.
Naja, die Hassnachrichten kriege ich ja dann, wenn ich es nicht erzählt habe.
Ach ja, stimmt.
Aber es ist schön, dass du mit auf mich aufpasst, Lauren. I appreciate it.
Perfekt, perfekt. Ich bin einfach um dein Wohlergehen besorgt.
Danke. Danke, danke. Na gut. Ja, wir ziehen ja sonst unser Ende immer so, ne? Lass mal nicht machen. Lass mal einfach Tschüss sagen.
Tschüss.
Es war schön. Tschüss.